Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk mit seiner Sendung in deutscher Sprache. Am Mikrofon ist Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Am 15. August 1920 wurde die Rote Armee vor Warschau vernichtend geschlagen. Um ihn zu demütigen, haben Józef Piłsudskis politische Gegner seinen Sieg über die bolschewistischen Truppen als das Wunder an der Weichsel bezeichnet. Diese griffige und einprägsame Formulierung hat in der Publizistik und in der Geschichtsschreibung schnell und dauerhaft Fuß gefasst. In Wirklichkeit wurde damals ein gut durchdachter und bestens vorbereiteter Plan verwirklicht. Janusz Tysner berichtet, wie es zu dem polnisch-bolschewistischen Krieg kam, wie er verlief und wie er endete. Meine Damen und Herren, am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Ciecierski. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną pobłogosław Panie. O Herr, vor Deine Altäre tragen wir das Flehen, segne unser freies Vaterland, lass es geschehen. Dieses alte Kirchenlied, das die Polen über viele nationale Katastrophen hinweg zu trösten vermochte, wurde Mitte August 1920 in den Warschauer Kirchen mit besonderer Inbrunst gesungen. Die Rote Armee stand vor den Toren Warschaus. Finis Polonie. Das Ende Polens schien wieder einmal in greifbare Nähe gerückt zu sein und das nur knapp 2 Jahre nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit. Es war Mitte August 1920. Erst seit November 1918 gab es, nach 123 Jahren der Teilungszeit, ein freies Polen wieder. Jetzt stand das Land vor der Perspektive, wieder von Russland, diesmal von Sowjetrussland, annektiert zu werden. Dass diese Gefahr im letzten Augenblick, am 15. August 1920, vor Warschau abgewendet werden konnte, galt und gilt als ein Wunder und ist als Cud nad Wisłą, als das Wunder an der Weichsel, in die polnische Geschichte eingegangen. Der polnisch-sowjetische Krieg soll das Thema unseres Studiogespräches sein, zu dem ich, wie so oft schon, unseren politischen, diesmal eher historischen Kommentator Janusz Tysner begrüßen möchte.
Ja, guten Tag.
Herr Tysner, ich glaube, es ist wichtig, unseren Hörern die Lage Polens in jener Zeit kurz zu schildern.
Ja, Sie haben es bereits erwähnt, Polen ist am 1. November 1918 nach 123 Jahren der Teilungen auf der politischen Karte Europas wieder zum Vorschein gekommen. Die drei Teilungsmächte, das Deutsche Kaiserreich, das zaristische Russland und Österreich-Ungarn, sind infolge des Ersten Weltkrieges und heftiger innerer Unruhen zusammengebrochen. Für Polen, die Tschechoslowakei, die baltischen Staaten und einige andere mehr schlug die Stunde der Freiheit.
In Polen war es auch die Stunde Józef Piłsudskis.
My pierwsza brygada, wir die erste Brigade heißt dieses Lied. Wir die erste Brigade, eine Schützenschar, wir haben das Schicksal unseres Lebens auf den Scheiterhaufen geworfen. Dieses Lied war in der Zwischenkriegszeit die zweite polnische Nationalhymne, so kann man das ohne weiteres sagen. Es wurde bei allen feierlichen Anlässen gespielt und gesungen. Im kommunistischen Polen durfte es natürlich nicht gespielt werden. Gemeint ist die erste Brigade der Legionen, eines freiwilligen Kampfverbandes, den Józef Piłsudski kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges unter den Fittichen des verhältnismäßig liberalen Österreich in Krakau gegründet hat. Diese Legion sollte im Falle des Kriegsausbruchs vom österreichischen Teilungsgebiet nach Russisch-Polen einmarschieren, dort einen Aufstand auslösen, damit unter dem Protektorat Österreichs ein halbwegs autonomes Polen entstehen kann. Die Geschichte verlief ganz anders als die Pläne. 1918 aber war diese Legion, die schon 1915 eine Stärke von 15.000 Mann erreichte, die Keimzelle der neuen polnischen Armee. Und das Offizierskorps der Legionen, das war die politische Hausmacht Józef Piłsudskis. Das waren seine engsten und treuesten Weggefährten.
Warum gerade Józef Piłsudski?
Naja, seine persönliche und politische Biografie bilden ein faszinierendes Kapitel neuester polnischer Geschichte, die Piłsudski wie kein anderer geprägt hat. Heute aber, um die Sendung nicht ausufern zu lassen, sollten wir uns nur mit der Feststellung begnügen, dass Piłsudski aufgrund seines unermüdlichen Einsatzes für die polnische Unabhängigkeit, seines Durchsetzungsvermögens und seiner charismatischen Persönlichkeit zu einer politischen Hauptfigur aufgestiegen ist. In seine Hände haben alle anderen polnischen Politiker und Unabhängigkeitsbewegungen im November 1918 einmütig die Geschicke des Landes gelegt, ihn zum Naczelnik Państwa, zum Staatsvorsteher, berufen. Schon im Januar 1919 fanden dann die ersten freien Parlamentswahlen statt, aber Piłsudski, allein aufgrund seines Ansehens, blieb bis 1935, also bis zu seinem Tod, die einflussreichste politische Persönlichkeit des Landes.
Józef Piłsudski in grauer Schützenuniform, selbstlos, bescheiden, von seinen Soldaten abgöttisch verehrt, wie in diesem Lied beschrieben.
Ja, so war's. Auch wenn er später viele autoritäre Züge an den Tag legte, war Piłsudski nie ein wirklicher Diktator wie General Franco in Spanien, geschweige denn Mussolini oder Hitler. Vor allem auf diesem Mann lastete nach 1918 die gigantische Aufgabe, einen funktionierenden polnischen Staat zu errichten.
War das wirklich so schwer?
Ja, das war's, denn es galt, das 123 Jahre lang dreigeteilte Polen, in dem nicht einmal die Breite der Eisenbahnspuren zueinander passte, zu einer Einheit zusammenzuführen. Die drei Teilungsgebiete haben sich sehr stark auseinanderentwickelt. Dazu war das Land durch den Ersten Weltkrieg und das Hin und Her der Fronten furchtbar zerstört und bettelarm. Außerdem mussten die Grenzen neu festgelegt werden. Das schuf Konflikte mit den Nachbarn, die sich auch neu formierten, mit Deutschland, mit der Tschechoslowakei, mit Litauen.
Und mit Sowjetrussland.
Ja, zuerst nicht. Ein Jahr nach der Oktoberrevolution tobte in Russland der Bürgerkrieg. Die Weißen unter General Judenitsch standen vor Petersburg, die Weiße Armee des General Koltschak operierte in Sibirien, an der Wolga kämpften die Kräfte des Weißen Generals Denikin. Die Engländer versuchten ihre Interessen mit militärischen Interventionskräften in Archangelsk, Murmansk und am Kaukasus zu schützen. Die Franzosen standen in Odessa, die Amerikaner und Japaner in Wladiwostok. Lenins Macht war Ende 1918 auf den zentralen Teil Russlands begrenzt. Aber all dieses Geschehen wurde von Polen ferngehalten, und zwar durch die Deutschen. Die deutsche Front im Ersten Weltkrieg war weit nach Osten vorgerückt. Im November 1918 haben die deutschen Truppen das neu gegründete Polen geräumt. Geblieben sind sie noch für eine Weile weiter im Osten. Die deutschen Positionen zogen sich in einem etwa 1500 Kilometer langen, 80 bis 100 Kilometer breiten Streifen von Ostpreußen bis fast vor die Tore Kiews. Diese Truppen unterstanden dem sogenannten Oberost, also dem Oberkommando der Ostfront in Königsberg. Westlich von diesem deutschen Streifen operierten polnische Einheiten, östlich davon bolschewistische Kräfte. Im Februar 1919 war es dann soweit. Die Deutschen sind abgezogen, es war, als würde ein Vorhang hochgehen. Von beiden Seiten tasteten sich nun polnische und bolschewistische Verbände in diesem neuen Niemandsland voran. Am 14. Februar 1919 kam es zum ersten Zusammenstoß. Ein 60 Mann starker polnischer Trupp stieß in dem Städtchen Bereza Kartuska unweit der Stadt Brest auf eine bolschewistische Abteilung und warf sie aus der Stadt, nahm dazu noch 18 Gefangene. Das war der Beginn, der eher zufällige Beginn des polnisch-bolschewistischen Krieges.
Радує ще в душах бійте, усяка дрована, бо єсте в русах войда, войда дана компанія, то пана нема, що я перша не наште. Войда, войда дана компанія, то пана нема, що я перша не наште.
Kiedy pobijem po drodze Moskali, ładne Warszawianki będziem całowali. Und wenn wir unterwegs die Moskowiter besiegen, werden schöne Warschauerinnen unsere Küsse abkriegen. So sangen damals unsere Soldaten. Wir waren bei dem Zwischenfall in Bereza Kartuska stehen geblieben. Sowjetische Historiker sprachen früher, viele russische Historiker sprechen heute noch von einer polnischen Aggression.
Die Gebiete östlich des heutigen Grenzflusses Bug gehörten bis Ende des 18. Jahrhunderts, bis zur dreimaligen gewaltsamen Zerstückelung Polens in den Jahren 1772, 1793 und 1795 zum polnischen Staat. 1919 lag diese Zeit etwa 4 Generationen zurück. Und im Bewusstsein der damals lebenden Polen war es eine Selbstverständlichkeit, dass der neue polnische Staat an diese Tradition anknüpft. Vermischt mit Ukrainern, Weißrussen und Juden wohnten in diesen Gebieten, in Wilna, in Grodno, in Lemberg, in Wolynien, Podolien, Polessien, seit Jahrhunderten Millionen von Polen, die auf keinen Fall unter die bolschewistische Gewaltherrschaft gelangen wollten.
Immerhin aber haben die Bolschewiken schon im November 1917 die Deklaration der Rechte der Völker Russlands verabschiedet und diesen Völkern, also auch den Polen, die Freiheit der Selbstbestimmung bis hin zur Lostrennung von Russland und das Recht auf Bildung eines selbstständigen Staates gewährt. Im August 1918 hat die Sowjetregierung zudem die Verträge über die Teilung Polens für ungültig erklärt.
Das stimmt, aber diese für die Bolschewiken propagandistisch sehr ergiebigen Maßnahmen standen im krassen Widerspruch zu ihrer Realpolitik. Moskau betrieb auch nach Polen den Export der Revolution. Es unterstützte und finanzierte rabiate polnische Kommunisten, die den jungen polnischen Staat in eine Sowjetrepublik verwandeln wollten, ihn mit Sabotage und Unterwanderung bekämpften. Die Sowjetführer Lenin, Trotzki, Stalin betrachteten den Bug als die Grenze Polens. Dort waren sie bereit, westlich des Bug waren sie bereit, eine von ihnen abhängige Form der polnischen Autonomie, am besten eine polnische Sowjetrepublik, zu dulden. Östlich des Flusses Bug jedoch wollten sie auf jeden Fall die früheren polnischen Eroberungen der Zaren übernehmen. Polen befand sich wirklich in einer tödlichen Gefahr.
Im Verlauf des Jahres 1919, als die großen Schlachten des Bürgerkrieges im Inneren Russlands tobten, blieb es an der polnisch-sowjetischen Front verhältnismäßig ruhig. Es kam zwar immer wieder zu Scharmützeln und Gefechten, und der polnischen Armee gelang es gemeinsam mit den polnischen Freiwilligenverbänden, die Sowjets nach und nach bis zum Fluss Berezina zurückzudrängen. Aber zu einer großen Offensive kam es nicht. Wäre es damals nicht klüger, zum Beispiel die in der Ukraine kämpfenden Truppen des weißen Generals Denikin zu unterstützen, die Sowjets von zwei Seiten in die Zange zu nehmen?
Piłsudski wollte und konnte es nicht machen. Zum Ersten waren die polnischen Kräfte dafür zu schwach. Noch mehr aber wog die Tatsache, dass keiner der weißen Generäle, weder Judenitsch noch Kołczak, noch der gerade erwähnte Denikin, die polnische Unabhängigkeit anerkennen wollten. Sie alle wollten das alte Zarenreich wiederherstellen. Denikin zu helfen, würde bedeuten, anschließend gegen ihn kämpfen zu müssen. Trotz des Drängens der Westmächte hielt sich Piłsudski aus dem russischen Bürgerkrieg tunlichst heraus und verhalf auf jeden Fall so den Roten zu ihrem Sieg.
Wann fiel in Moskau die Entscheidung, Krieg gegen Polen zu führen?
Am 8. Dezember 1919 erhielt die Aufklärung der Roten Armee den Befehl, Polen und seine Streitkräfte ins Detail auszukundschaften. Entscheidende Hilfe dabei leisteten polnische Kommunisten. Am 24. Dezember 1919 fertigte Julian Marchlewski, ein führender polnischer Kommunist, eine umfangreiche Denkschrift für die bolschewistische Parteiführung an. Marchlewski schilderte die wirtschaftliche, politische und militärische Lage Polens als chaotisch und katastrophal und riet zu einem Angriff. Im Januar 1920 war der Angriffsplan gegen Polen erarbeitet von Boris Schaposchnikow, einem ehemaligen zaristischen Stabsoffizier im Dienste der Bolschewiken, fertig.
Wie sah die Umsetzung dieses Angriffsplanes aus?
Sie verlief zweigleisig, kann man sagen. Einerseits beteuerten die bolschewistischen Führer immer wieder lautstark ihren Friedenswillen, während die militärischen Vorbereitungen auf Hochtouren weiterliefen. Die geheime Anweisung des Politbüros vom 28. Februar 1920 lautete, Zitat, Genosse Radek wird die Führung der gesamten Agitation aufgetragen, so dass der Krieg mit Polen durch russische und polnische Massen richtig begriffen wird. Und zwar als ein Überfall des imperialistischen Polen auf das den Frieden wünschende Sowjetrussland zugunsten der Westmächte. Zitat Ende.
So sehen es bis heute noch viele Historiker, auch in Deutschland.
Ja, das stimmt. Derweil waren im April 1920 im nördlichen Abschnitt der Front, also im Raum Polotsk, Borisow, Minsk, Bobruisk, etwa 110.000 Mann starke bolschewistische Streitkräfte zusammengezogen. Hier sollte der Generalangriff der Sowjets stattfinden.
Wie war der Zustand der polnischen Armee damals?
Naja, die Disziplin und die Motivation der polnischen Truppen wurde als bedeutend besser als die der bolschewistischen Verbände eingeschätzt. Das Offizierskorps der polnischen Armee setzte sich zusammen aus Offizieren, die noch kurz zuvor in den Armeen der drei Teilungsmächte ausgebildet wurden, dienten und im Ersten Weltkrieg oft gegeneinander kämpften. Die Armee bestand aus bunt zusammengewürfelten Verbänden, die entweder nach der deutschen, der österreichischen oder der russischen Manier gekleidet und ausgebildet waren. Truppenteile mit russischen Waffen bekamen deutsche Munition. Einst österreichische Offiziere wollten nicht unter einst russischen Offizieren dienen, die sie ja im Krieg besiegt haben. Fast das gesamte neue polnische Unteroffizierskorps kam aus der deutschen Armee, wo den Polen bis Ende des Ersten Weltkrieges die Offizierslaufbahn verwehrt blieb. Das alles musste im Eiltempo vereinheitlicht und zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Auch die Bewaffnung war bunt zusammengewürfelt. Das war eine große Leistung Piłsudskis und seines Stabes.
Und wie war es bei den Bolschewisten?
Sie haben sich damals bei den Vorbereitungen zum Krieg gegen Polen dazu durchgerungen, ehemalige zaristische Offiziere, soweit sie vorher von den Roten nicht ermordet wurden, im großen Umfang wieder einzugliedern. Das half sehr. Diese Leute waren gut ausgebildete Fachleute. Die Rote Armee verfügte auch über sehr gute moderne Waffen, die sie in riesigen Mengen bei den Weißen erobert hat. Es waren britische und französische Waffen, die diese Länder im großen Stil den Weißen nach Russland geliefert haben.
Polen dafür konnte auf direkte Hilfe des Westens bauen.
Naja, nicht ganz. Vor allem der britische Premierminister Lloyd George war Polen gegenüber sehr kritisch, fast schon feindselig eingestellt. Er hoffte immer noch auf einen Sieg der Weißen in Russland und deswegen vermied er es tunlichst, Polens Kampf um seine Ostgebiete zu unterstützen. Das könnte die weißen Generäle verprellen, so Lloyd George. Er setzte auf die polnisch-bolschewistischen Friedensverhandlungen, die es 1919 immer wieder gab. Lloyd George aber wollte es nicht wahrhaben, dass die Sowjets in ihrem Übermut sich darauf vorbereiteten, über die Leiche Polen, wie sie sprachen, die Fackel der Revolution nach Westeuropa zu tragen. Sie spielten nur auf Zeit. Großbritannien verweigerte Polen jegliche kostenfreien Waffenlieferungen, auch wenn die polnische Regierung immer wieder darum nachsuchte, die Briten mögen doch bitte wenigstens einen Teil der deutschen Waffen, die sich nun in englischen Beständen befanden, Polen überlassen. Polen musste sie für teures Geld kaufen.
Die Franzosen waren da kooperativer.
Aber auch in Frankreich gab es nichts umsonst. Paris gewährte Polen für Waffenkäufe einen Kredit von 375 Millionen Franken. Ein Problem war aber die Anlieferung der gekauften Waffen. Es gab drei Möglichkeiten. Mit der Eisenbahn von Turin in Italien über Wien nach Krakau. Diese Trasse wurde oft von streikenden tschechischen Eisenbahnern für Wochen stillgelegt. Die zweite Eisenbahntrasse durch Deutschland, über Koblenz, Cottbus, wurde von der deutschen Regierung für polnische Waffentransporte dauerhaft gesperrt. Es blieb nur noch der Seeweg über die freie Stadt Danzig, wo sich aber immer wieder die Hafenarbeiter aus Solidarität mit Sowjetrussland weigerten, die Schiffe für Polen zu entladen.
Es gab auch französische Instrukteure.
Ja, das stimmt. Es waren etwa 400 an der Zahl, die über alle Truppenteile verstreut waren. Zu ihnen gehörte auch der junge Oberleutnant Charles de Gaulle, der auf der polnischen Seite in Ostgalizien kämpfte.
Warto Karadini, in Polen bauaschen, doch ist uns die Wilsche volle Frasnin, ob sie nasche Frasnin, ob sie nasche.
Es rattern die Gewehre, die Säbel klingen. Piłsudski zieht ins Feld, mit ihm marschieren unsere Jungs und singen. Angesichts der bedrohlichen Situation im nördlichen weißrussischen Abschnitt entschied sich Piłsudski am 25. April 1920, im Süden der Front, wo nur etwa 20.000 Sowjettruppen standen, einen Präventivschlag durchzuführen.
Ja, er sah die Gefahr. Er wollte die Sowjets hinter den Dnjepr, also den Fluss Dnjepr, vertreiben, den Ukrainern helfen, einen eigenen Staat zu etablieren, der eigene Verbände aufstellen sollte, um die Polen zu entlasten. Anschließend wollte Piłsudski die polnischen Truppen an den Nordabschnitt verlegen und auch dort die Sowjets angreifen.
Der sogenannte Kiewer Feldzug Piłsudskis wurde und wird heute noch oft als ein Eroberungszug dargestellt.
Na gut, aber das ändert nichts an den Tatsachen. Piłsudski wollte dabei helfen, eine Kette von unabhängigen, mit Polen eng zusammenarbeitenden Staaten entlang der polnischen Ostgrenze zu schaffen. Die baltischen Länder, Weißrussland, Ukraine, die Russland von Polen auf Abstand halten sollten. Polen war zu schwach, um solche riesigen Gebiete zu beherrschen. Außerdem war es doch viel klüger und billiger, die Freiheitsbestrebungen der östlichen Nachbarn zu fördern und von ihnen politisch zu profitieren.
Schon 12 Tage später, am 7. Mai 1920, marschierte die polnische Armee in Kiew ein.
Ja, und Piłsudski verfasste sofort eine Verlautbarung an die Ukrainer. Die polnische Armee, hieß es dort, kommt als Befreierin, sie wird nicht lange bleiben können, nützt die Gelegenheit und schafft schnell einen eigenen ukrainischen Staat. 6 Wochen verstrichen, aber die Ukrainer waren zu sehr zerstritten, zu unschlüssig, es wurde nichts daraus.
Die Polen mussten Kiew räumen, denn nun kam am 14. Mai 1920 im Norden die russische Walze ins Rollen. Piłsudskis kühne Rechnung war nicht aufgegangen.
Ja, nun befand sich die polnische Armee auf dem Rückzug. Trotz aller Bemühungen, immer wieder neue Verteidigungslinien aufzubauen, trotz einer enormen Tapferkeit der Soldaten, gab es kein Halten mehr. Im Juli 1920 überschritten die Sowjets den Fluss Bug und drangen in ein Gebiet vor, das sie als echt polnisch betrachteten.
In Białystok setzten sie kurz darauf eine polnische Sowjetregierung ein.
Ja, mit dem polnischstämmigen, für seine Verbrechen allseits gefürchteten Chef der Geheimpolizei Czeka, Felix Dzierżyński, und dem bereits erwähnten Julian Marchlewski an der Spitze. Der rote Terror verbreitete sich in den angeblich befreiten Gebieten wie ein Lauffeuer, Morde an Unternehmern, Priestern, Landbesitzern, Beschlagnahmungen, Verschleppungen. Das sollte Polens Zukunft sein.
Polen sollte eine Sowjetrepublik werden.
Ja, wobei die künftige polnische Sowjetrepublik nicht den Südosten Polens umfassen sollte. Dieser Teil mit Krakau und Lemberg, Lwów, sollte an die ukrainische Sowjetrepublik angegliedert werden.
Jak za dawnych lat, Там чи за то ружи найпіхніших град. Вруч до хати, як за добрий храм. Там чи за то ружи найпіхніших град.
So traurig wie dieses alte Soldatenlied drohte nun auch Polens Schicksal zu werden.
Naja, trotz des immer stärkeren Widerstandes polnischer Truppen standen die Sowjets am 10. August vor den Toren Warschaus und es schien keine Kraft, keine Möglichkeit mehr zu geben, sie daran zu hindern, die Stadt einzunehmen. Die ausländischen Botschafter verließen bereits die Hauptstadt in Richtung Poznań.
Piłsudski verlor aber nicht die Nerven.
Er hat klugerweise beachtliche Reserven im Raum Warschau zusammengezogen und er kannte dank der guten Radioaufklärung die Probleme der Sowjets. Das waren ihre großen Verluste, das waren ihre langen Nachschubwege und die immer schlechter werdende Versorgung der Truppen mit Kriegsmaterial. Das war vor allem auch der Streit zwischen dem Oberkommandierenden der Sowjettruppen vor Warschau, Michail Tuchatschewski, und dem Politkommissar der Südfront im Raum Lwów-Lemberg, Józef Stalin. Tuchatschewski wusste, dass er ohne Hilfe von der Südfront Warschau nur schwer wird einnehmen können. Er bat darum, dass die Kräfte der sowjetischen Südfront den Sturm auf Lemberg, also Lwów, vorläufig aufgeben und nach Nordosten abdrehen, um Tuchatschewski bei Warschau zu helfen. Aber Stalin wollte nicht. Er wollte erst Lemberg erobern.
Und das war die polnische Chance.
Ja, weil durch den schnellen Vormarsch Tuchatschewskis auf Warschau und das Zögern der Südfront eine riesige Lücke entstanden ist, in die Piłsudski vom Süden her mit großen Kavallerieverbänden hineinstieß.
Gleichzeitig leisteten polnische Truppen vor Warschau erbitterten Widerstand. Tuchatschewski merkte erst im letzten Augenblick, dass ihm die Polen fast schon im Rücken stehen.
Nun begann die überstürzte Flucht der Bolschewisten. Im Oktober waren die Polen bereits wieder im weißrussischen Minsk angekommen. Die Sowjets baten um Frieden, der dann am 18. März 1921 in Riga im Schwarzhäupterhaus unterzeichnet wurde. Polen erlangte einen enormen Sieg und die Sowjets erlitten gigantische Verluste. Ihr Vorhaben, die Fackel der bolschewistischen Revolution nach Westeuropa zu tragen, ist gescheitert. Sie waren militärisch zu schwach, um den Westen Europas zu erobern, aber sie hofften durch ihr Kommen, eine Revolution in Deutschland, Frankreich, Italien zu entfesseln, dann könnte es gelingen. All das erwies sich als ein Trugschluss.
Радує серце, радує ще в душах бійте, руша кадрована, воєнка в рушах, ой да, на компаньор, кохана дєва, що я перша не важке. Ой да, на компаньор, кохана дєва, що я перша не важке. Хоча ж нута тюрина, бабка плати то перша кадрова іде на армати, ойда, на компанія кохана, нема, що як перша нема ще. Ойда, на компанія кохана, нема, що як перша нема ще.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenia. Wir hören uns.